Hallo André.
Hallo Peter und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Arbeitswelt-Podcast der DGB Region Stuttgart. Wir sind heute mal wieder online zusammengekommen mit einem spannenden Gast zum Thema Arbeitszeitverkürzung. Und Peter, ich würde mal sagen, da gibt es aktuell ja wieder so ein paar sehr gute Diskussionen um das Thema, dass wir Deutschen ja irgendwie alles viel zu wenig arbeiten würden, während gleichzeitig irgendwie so 1,2 Milliarden Überstunden letztes Jahr rumgeschoben wurden, von denen über die Hälfte nicht bezahlt war. Ich meine, das grenzt ja schon fast an Absurdität, gell?
Grenzen ist gut. Ich bin gespannt, wie die Debatte zu dem Zeitpunkt ist, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die Folge hören, zu dem Zeitpunkt unserer Aufnahme jetzt. Ich will das heute mal ganz explizit sagen. Das ist der 27. Mai. Ich werde gleich sagen, warum. Weil da, finde ich, überschlagen sich medial etwas die Ereignisse. Wahrscheinlich ist es auch gerade noch ein Thema. Viele Zuhörer dürften es noch im Ohr haben. Die IW hat eine Studie herausgegeben, dass die Deutschen im Vergleich zum Ausland zu wenig arbeiten. André hat schon für die reinen Zuhörer und nicht Zuschauerinnen Anführungsstriche gemacht, Gänsefüßchen. Das heutige Trivia, was ich mitgebracht habe, verweist mal also nicht auf die Geschichte der Arbeiterbewegung. Wir gehen heute nur 7 Tage zurück. Da haben nämlich die Kolleginnen und Kollegen von Arbeitsunrecht, wer die nicht kennt, folgt denen sowieso, abonniert deren Newsletter. Die machen ganz viel verschiedene Sachen rund um gewerkschaftliche Themen. Ist ein Verein, der sich unter anderem um Union Busting kümmert und da verschiedene Aktionen macht. Die haben bei dem IW, also bei dem Institut, wo überall zitiert wird, die haben diese Studie herausgegeben, dass die Deutschen so wenig arbeiten, mal nachgefragt und gesagt, könnt ihr uns die Studie schicken, weil wir finden die nicht auf eurer Homepage. Und das ist ja immerhin komisch. Woraufhin die ihnen also geantwortet haben, die haben da keine Studie veröffentlicht, wir sind selber etwas irritiert darüber, dass jetzt jeder von einer Studie spricht, sondern wir haben eine Presseerklärung rausgegeben, also ein einseitiges Papier mit einer Excel-Tabelle, wo das Ganze festgehalten. Warum ist das ein Unterschied? Das ist ein Unterschied, weil einmal auf Grundlage der OECD-Daten der letzten 10 Jahre, also von 2013 bis 2023, aus verschiedenen europäischen Ländern mal festzuhalten, wie viel da im Durchschnitt erarbeitet wird, ohne wissenschaftliche Aufbereitung, sondern rein die nackten Zahlen, was da gemacht wurde, hat mit einer Studie gar nichts zu tun. Ich will das ein Stück weit mit Inhalt füllen. Wer gestern, Maischberger ist das, glaube ich, angeschaut hat, da war ja Christiane Brenner, also die IG Metall-Vorsitzende, unter anderem auch ein Ökonom, der hat mal wieder zitiert, der Ökonom und auch der Herr von der CDU, der da war, beide haben zitiert, ja, man sieht es ja wieder im Vergleich, europaweit wird zu wenig gearbeitet. Leider hat die Vorsitzende der IG Metall offensichtlich nicht gewusst, dass das noch nicht mal eine saubere Studie ist, aber sie hat eines zu bedenken gegeben, was eben eine Studie von einer reinen Tabelle unterscheidet, nämlich, naja, in Deutschland ist es ja so, dass wahnsinnig viele Frauen in dem gefangen sind, was man dann gerne die Teilzeitfalle nennt. Also sie würden gerne länger arbeiten, können das allerdings nicht aus verschiedenen Gründen, weil die Arbeitgeber es nicht zulassen, aber natürlich auch deswegen, weil die Kita-Plätze nicht zur Verfügung gestellt werden. Anstatt also eine merkwürdige Debatte zu führen über, warum die Deutschen nicht so viel arbeiten wollen, wäre ein Grund, wie das zustande kommt, dass der ideelle Durchschnitt der Deutschen also ein bisschen weniger arbeitet woanders, dass man da all die Frauen mit reinrechnet, die hier 50% arbeiten, gerne mehr arbeiten würden, aber es nicht können. Also so viel zum Thema die Studie zur Arbeitszeit des IW, die großen Aufriss gemacht hat. Wirklich, die Kollegen von der Arbeitsunrecht haben das genannt, nichts als heiße Luft. Ich glaube, das kann man so sagen. Und das als kleiner Trivia zum Thema Arbeitszeit und der unerträglichen öffentlichen Debatte dazu in jüngster Zeit.
Ja, Peter, vielen Dank nochmal für deine Erläuterung. Ja, es ist die Grenze des Absurden ist tatsächlich schon überschritten, das muss man so sagen. Aber wir haben heute den Philipp zu Gast, der gleich mit uns auch tatsächlich mal fundiert über das Thema sprechen wird, über das Thema Arbeitszeitverkürzung. Wie ist da gerade so der Stand auch in der Forschung, aber natürlich auch im gewerkschaftlichen Umfeld? Dazu kommen wir dann gleich, aber jetzt gehen wir erstmal kurz ins Intro.
Arbeitswelt-Podcast. Arbeit anders machen.
Und damit nochmal herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Arbeitswelt-Podcast der DGB Region Stuttgart. Wir haben heute den Philipp zu Gast und wie immer bei uns in der Sendung geht als erste Frage natürlich erstmal raus. Philipp, stell dich doch mal bitte vor, wer bist du?
Ja, hi. Genau, mein Name ist Philipp Frey. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse in Karlsruhe. Das ist ein etwas sperriger Titel, aber im Kern befassen wir uns mit den Folgen technologischen Wandels für die Gesellschaft. Und ich befasse mich schwerpunktmäßig mit der Zukunft der Arbeit. Also welche Veränderungen gehen in der Arbeitswelt einher mit der Einführung von KI zum Beispiel? Nehmen uns die Roboter die Arbeit weg? Das ist ja so eine wiederkehrende Debatte. Jetzt vielleicht die KI nimmt uns die Arbeit weg und so weiter. Genau, damit befasse ich mich wissenschaftlich und leite verschiedene Projekte in dem Themenfeld. Und außerdem bin ich gewerkschaftlich aktiv, unter anderem bei Verdi Mittelbaden-Nordschwarzwald im Bezirksvorstand. Und heute ist ja das Thema Arbeitszeit. Und wir haben da auch eine Arbeitsgruppe im Bezirksvorstand, die sich schwerpunktmäßig damit befasst. Also bin ich da so ein bisschen an der Schnittstelle aktiv, sozusagen zwischen Forschung und gewerkschaftlicher Bildungsarbeit.
Bevor wir da zu deinem heutigen Thema kommen, magst du noch ein bisschen über deine Forschung allgemein erzählen? Weil das sind ja sozusagen die großen gewerkschaftlichen Themen auch, wenn man so will, der jüngsten Zeit, gerade wenn du KI ansprichst. Also bevor wir zur Arbeitszeitverkürzung kommen, unser heutiges Thema, magst du ein bisschen das Panorama zeichnen, was du da so machst?
Ja, gerne. Also ursprünglich bin ich an mein Institut gegangen für eine Promotion eben zu der Frage, wie geht man als Gesellschaft mit der zunehmenden Automatisierung von Arbeit um? Ja, da gibt es dann natürlich auch schon wieder Schnittstellen zur Arbeitszeitdebatte, das spare ich jetzt kurz aus. Und dann habe ich mich in den letzten Jahren unter anderem eben mit der Veränderung von Arbeit im Kontext der Einführung von KI befasst. Wir haben dann ein großes Kompetenzzentrum, das wird vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung unterstützt. Das ist ein arbeitswissenschaftliches Kompetenzzentrum und da untersuchen wir in verschiedenen Betriebsfallstudien sozusagen, was verändert sich im Kontext der Einführung von KI. Dann habe ich mich relativ stark auch mit dieser Industrie 4.0-Debatte, die so en vogue war, in den späten 2010er Jahren, sagen wir mal, befasst und leite gerade auch ein Projekt, das gefördert wird von der Hans-Böckler-Stiftung, also der gewerkschaftsnahen Stiftung. Und da geht es um Visionen und Best Practices im digitalen Wandel, nennt sich das. Im Kern geht es darum, wie Beschäftigte und ihre betrieblichen Interessensvertretungen, also insbesondere Betriebs- und Personalräte, eben die Digitalisierung gestalten können. Und zwar über das hinausgehend, was das Betriebsverfassungsgesetz vorsieht oder auch das Personalvertretungsgesetz, also erweiterte Mitbestimmung eben. Also welche neuen Gremien werden da etabliert, welche neuen Mitspracherechte werden zum Beispiel in Betriebsvereinbarungen festgehalten und so. Das war so ein weiterer Forschungsschwerpunkt.
Ja, spannend. Dann hören ja immer viele Kolleginnen und Kollegen zu. Also ich hoffe, dass die da auch nochmal drauf gestoßen werden, dass du da spannende Arbeit machst. Und dann würde ich sagen, springen wir rein ins Thema. Du tust ja sozusagen gerade zur Arbeitszeitverkürzung, hast du gesagt. Also es war ja schwierig, mit dir einen Termin zu finden, weil du so zu bist mit Terminen. Erzähl mal, was erzählst du da? Was gibt's da alles zu sagen?
Tja. Genau, also erstmal vielleicht das erste, was man festhalten kann, du bist ja eingestiegen über diese etwas quere Debatte sozusagen zum Thema Arbeitszeit, die derzeit läuft und ja auch wirklich also prominent in der Politik vorangetrieben wird mit Angriffen auf den 8-Stunden-Tag und so weiter. Ja. Glücklicherweise muss man aber sagen, in der betrieblichen Öffentlichkeit gibt es immer noch ein relativ starkes Interesse auch an der Debatte um kollektive Arbeitszeitverkürzung, also genau in die Gegenrichtung gehen sozusagen, mehr freie Zeit für ein gutes Leben für alle. Und genau, ich in der Funktion oder in dem Themenfeld war ich jetzt auf verschiedenen Betriebsversammlungen, Personalversammlungen eingeladen. Also kleiner Shoutout vielleicht an den Gesamtpersonalrat der Stadt Stuttgart und den Betriebsrat vom Klinikum. Die hatten das Thema auch auf dem Frühjahrsempfang im Mai gesetzt. Und der Mai als Monat der Arbeit sozusagen bietet sich auch an, solche Themen mal anzugehen. Also weil ich glaube, was man schon sagen muss, das Thema Arbeitszeitverkürzung ist eins, da geht es schon um ein dickes Brett sozusagen. Wenn wir es uns historisch anschauen, dann hat ja die sich herausbildende Gewerkschaftsbewegung 70 Jahre für einen 8-Stunden-Tag gekämpft. Auch der Kampf um die 5-Tage-Woche war einer, der sich über mehrere Jahrzehnte, bis es dann vollständig erreicht war, gezogen hat. Also da geht es ums Bohren dicker Bretter sozusagen. Ja. Und also was ich jetzt ganz praktisch mitbekommen habe, ist eben, dass viele Mitbestimmungsgremien doch sagen, sie wollen das Thema wieder stärker auf die Agenda setzen und dass das auch in den Belegschaften sehr gut ankommt. Also interessanterweise wird dann mir auch zurückgespiegelt, dass die Debatten nach den Vorträgen doch deutlich intensiver sind als bei anderen Themen sozusagen. Also dass es auch mit den Leuten was macht, das hat ja unmittelbar auch was mit ihrem Leben zu tun. Ja. Also soll ich mal so ein bisschen einen Rundumschlag der Argumente zum Thema Arbeitszeit irgendwie liefern? Also gerade
ja,
zum Vortrag, die runterrattern sozusagen, genau. Aber also ich meine, es ist ja ein breites Themenfeld sozusagen. Also da geht es um solche Sachen wie, was wollen wir eigentlich für eine Gesellschaft sein? Was verstehen wir unter einer Arbeitsgesellschaft? Was ist uns wirklich wichtig und wie wollen wir leben? Ja? Aber so zentrale Debatten, die historisch immer wieder ins Feld geführt wurden, und ihr könnt ja einfach reingehen, wenn ihr irgendwas vertiefend diskutieren wollt, wären zum Beispiel geschlechterpolitische Argumente, die in der Debatte stark gemacht wurden. Also Peter, du warst ja auch eingestiegen mit dieser Teilzeitfalle sozusagen, ja. Und schon immer war das so, also der Slogan für die 5-Tage-Woche war ja Samstags gehört Fatih Mia, für die 35-Stunden-Woche war mehr Zeit zum Leben, lieben Lachen. Also da klingt ja schon an, es geht immer um eine andere Ausbalancierung sozusagen von bezahlter Lohnarbeit und unbezahlter Sorgearbeit, also dass eben auch insbesondere die Männer mehr Zeit für ihre Familie haben sollen. Ja. Und dieses Stichwort Teilzeitfalle ist vollkommen richtig. Also ich meine, das Verrückte ist ja, wenn man, also weibliche Beschäftigte sind viel, viel, viel häufiger in Teilzeit, ja. Wenn sie Kinder kriegen, noch mal häufiger. Ja. Und bei Männern ist es so, nur 10% der männlichen Beschäftigten arbeiten überhaupt in Teilzeit, und wenn die Kinder kriegen, geht das auch nochmal runter auf 7,6% oder sowas. Ja, also es gibt dann typischerweise so eine Retraditionalisierung der häuslichen Arbeitsteilung sozusagen. Ja. Und die Hoffnung wäre sozusagen, wenn die reguläre Arbeitswoche verkürzt würde, dann könnte das beitragen zu einer faireren Verteilung von Lohn und Sorgearbeit. Und es ist ja auch eine ganz zentrale Gerechtigkeitsfrage. Also weil geringere Beteiligung an Lohnarbeit heißt geringere Rentenansprüche, ja, und wenn man sich zum Beispiel mal die Armutsgefährdungsquote anschaut von alleinerziehenden Müttern, dann kann einem ohnehin Angst und Bange werden, so nur als ein Beispiel sozusagen. Ja. Deswegen Geschlechterpolitik ist immer eine ganz starke Dimension bei der Sache.
Das fand ich zum Beispiel ganz spannend bei der aktuellen Debatte, die ja jetzt gerade ja auch hier einen Höhepunkt hat mit dieser schönen Aussage, die der Kretschmer heißt, der ja gestern in der Talkshow geleistet hat, auf die Frage, wer arbeitet es eigentlich zu wenig, dann gesagt hat, ja, zum Beispiel die Rentner. Da ist ja einer so ein großer Punkt, dass eben gesagt wird, naja, also die gesellschaftliche Gesamtarbeitszeit muss verlängert werden. Und was ich ganz spannend finde, ist den Punkt, den du gerade ansprichst, wenn die Gesamtarbeitszeit reduziert wird, ist ja gar nicht ausgemacht, dass das heißt, dass gesamtgesellschaftlich weniger gearbeitet wird, sondern wenn das aufgeht, was du sagst, wenn also viele Frauen das dadurch schaffen, ihr Budget entsprechend zu erhöhen, das heißt, mehr als 50% zu arbeiten und die Männer in der Tendenz dann weniger Lohnarbeit leisten, dann kann das im Ende sogar dabei rauskommen, dass mehr Leute oder mehr Stunden, muss man sagen, gesellschaftliche Arbeit geleistet werden. Also das fand ich sehr, sehr spannend und ist ja erstmal kontraintuitiv, wenn man sich mit so einer Thematik nicht beschäftigt hat, wollte ich mal zwischendurch einwerfen.
Ganz, ganz kurze Ergänzung. Das war Carsten Linnemann, der dort bei Maischberger saß, der Generalsekretär der CDU, also so quasi der Erste hinter dem Parteivorsitzenden. Und ich sag mal, sein Auftritt spawnte im Internet auch eine ganze Batterie an mehr oder weniger guten Memes. Da kann ich zum Beispiel mal die Social-Media-Präsenzen der DGB-Kolleginnen aus Bayern empfehlen. Die haben da sehr viele schöne Sachen draus gemacht. Aber das nur als ganz kleines Ding am Rand.
Ja, schön. Also ich meine, also statistisch betrachtet, also wir hatten ja schon davon, Statistiken sind tricky, also zum Beispiel auch diese Werte mit den durchschnittlichen Arbeitszeiten pro Kopf, da ist dann schon mal die Frage, ist es wirklich pro Kopf, also auf die Gesamtbevölkerung gerechnet, weil in verschiedenen Gesellschaften ist ja der Erwerbsbeteiligungsgrad auch unterschiedlich sozusagen, oder ist es wirklich nur betrachtet auf die Leute, die wirklich im Erwerbsleben stehen sozusagen, das macht einen großen Unterschied, und dann macht auch einen großen Unterschied, zieht man da die Selbstständigen, die ja in der Regel viel längere Arbeitszeiten haben, rein sozusagen, bei dieser Schnittbildung und so, aber je nachdem, wie man das macht, also wenn man sich zum Beispiel an Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit orientiert, dem IAB, die sagen in der Statistik, dass eigentlich die durchschnittliche Arbeitswoche bei ein bisschen über 30 Stunden liegt derzeit in Deutschland. Ja, einfach wegen der relativ hohen Teilzeitquote. Ja. Und was eben Peter, du eingeworfen hattest, also es ist ja gar nicht gesagt, dass dann weniger gearbeitet wird, vielleicht wird die Arbeit nur anders verteilt. Also ich glaube, wenn man sich vor Augen führt, dass wir faktisch bereits in 30-Stunden-Woche arbeiten, dann kann man vielleicht auch ein bisschen Hysterie da rausnehmen aus diesem Diskurs. Ne? Also so aller, wie soll das denn klappen? Kann man mit einer 32-Stunden-Woche überhaupt die Volkswirtschaft am Laufen halten und so weiter? Ich meine, die Antwort ist ja, machen wir ja bereits sozusagen. Nur das Volumen an Arbeitszeit ist ja sehr, sehr ungerecht verteilt sozusagen. Insbesondere zwischen den Geschlechtern, aber es gibt auch andere Polarisierungsmomente im Arbeitsmarkt, das ist ja klar, genau. Und das wäre übrigens auch schon ein zweites starkes historisches Argument, das immer wieder ins Feld geführt wurde für Arbeitszeitverkürzung, und zwar, dass es eben ein arbeitsmarktpolitisches Instrument ist. Also, dass man eben in Zeiten, wo zum Beispiel die Konjunktur schlecht ist, so wie jetzt, ja, dass man dann die Wahl hat, vermehrt Leute auf die Straße zu werfen, sozusagen, und die anderen immer noch Überstunden leisten zu lassen, oder dass man eben sich als Gesellschaft darauf verständigt, dass es vielleicht sinnvoller ist, die Arbeitswoche zu kürzen, sozusagen, um die Erwerbsbeteiligung oben halten zu können. Ja. Und ich meine, was wir jetzt erleben, diesem Angriff auf den 8-Stunden-Tag, also in meinen Vorträgen habe ich immer so ein Poster vom Erwerbslosen Ausschuss Schleswig-Holstein aus den frühen 1920er Jahren, wo sie eben so, also man sieht so eine Uhr und Leute, die in der Fabrik laufen, dann steht drüber, meidet Überstunden, denkt an die Arbeitslosen. Also weil damals war es auch schon so, dass die Arbeitgeber immer wieder gesagt haben, ach, dieser 8-Stunden-Tag, der wurde ja 1918 in Deutschland etabliert und der wurde immer wieder angegriffen. Und die haben immer gesagt, das müssen wir doch flexibler gestalten und so weiter. Und die Erwerbslosen haben dann eben gesagt, nein, also nein, der 8-Stunden-Tag ist auch eine Errungenschaft, weil er eben es ermöglicht, mehr Leute in Arbeit zu bringen. Ja? Also auch das ein zentrales Motiv, und da kann man sich ja immer schon fragen, ob in Zeiten, wo es eben gerade eine Krise der Industrie gibt, nicht Arbeitszeitverkürzung auch eben ein sehr guter Weg sein können, um Beschäftigung zu sichern. Ja. Und historisch, also diese Blütezeit nach dem Zweiten Weltkrieg mit Wirtschaftswunder, Vollbeschäftigung und so weiter, die fußt da auch recht stark auf der Fünf-Tage-Woche, weil eben die Fünf-Tage-Woche dazu geführt hat, dass zusätzlich Leute eingestellt werden mussten damals, ne? Und dadurch wurde Vollbeschäftigung erreicht. Ja? Also da auch in der Hinsicht mehrere Verweise sozusagen.
Ohne jetzt vielleicht ein völlig neues Fass aufzumachen, aber ich glaube, das ist an der Stelle nicht ganz uninteressant. Neben dem Angriff auf den 8-Stunden-Tag hat die Bundesregierung ja auch vor, die Zuschläge für Überstunden steuerfrei zu machen. Was ja, finde ich, in dieser Debatte völlig untergeht, ist ja nicht, dass man damit quasi die Leute so belohnt, die dann Überstunden machen, sondern dass man damit natürlich auch Unternehmen einen ganz, ganz krassen Anreiz gibt, lieber zu sagen, Leute, macht Überstunden, bevor sie neue Leute einstellen, weil man dann den Leuten, die Überstunden machen, sagen kann, ah, aber das, was du da zusätzlich machst, das kriegst du steuerfrei. Und beim Thema Steuern ist ja der Verstand immer sehr schnell ausgeschaltet, habe ich das Gefühl, wenn man sagt, da ist was steuerfrei, dann klingt das so richtig lecker. Und dabei geht es eigentlich nur darum, dass sich die Leute einfach noch selber nochmal zusätzlich ausbeuten lassen, anstatt dass man halt die Arbeit, die ja ohnehin schon viel zu viel gemacht wird, dann eigentlich sinnvoller halt auf mehr Leute verteilen könnte.
Ja, voll. Also ich meine, und für, wie du gesagt hast, für Arbeitgeber ist das erstmal, klingt das total interessant. Sie haben keine Anwerbkosten, keine zusätzlichen Verwaltungskosten durch einen höheren Personalstock, und dann kommen auch solche Sachen rein, wie die Leute sind schon eingelernt. Ne? Also jemand, der halt eine Überstunde drauf macht, der kann das schon. Jemand anderes muss vielleicht erstmal in die Prozesse eingeführt werden und so. Aber auch da kann man sich ja wieder fragen, wen kommt das denn zugute? Wen betrifft das? Ja? Und das werden halt nicht irgendwie Alleinerziehende mit zwei Kindern sein, die nur eine Halbtagsstelle leisten können, oder Leute in sozialen Berufen, die so oder so irgendwie auf dem Zahnfleisch herkriechen und nicht wissen, wie sie irgendwie noch es bis zum Rentenalter schaffen sollen, sozusagen, sondern es werden halt Leute sein, vornehmlich alleinstehende Männer oder solche Männer, die halt ihre Sorgetätigkeiten auf ihre Frauen outgesourced haben, die können das halt in Anspruch nehmen, sozusagen. Ja. Und also in der Hinsicht ist das natürlich, also passt das vielleicht sogar zu einem eher konservativen Familienbild, das vielleicht dann auch in der CDU vertreten wird, sozusagen, ne, mit so einer etwas stärkeren Reorientierung wieder zum Bread-Earner-Modell oder so, also dass man Hauptlohnarbeiter sozusagen in der Familie hat. Ja. Aber familienpolitisch ist es eigentlich auch rückschrittlich sozusagen. Verteilungspolitisch ist es in vielerlei Hinsicht unfair. Und dann muss man eigentlich aus arbeitswissenschaftlicher Sicht schon auch ein Fragezeichen dran machen, ob das überhaupt so richtig rational ist. Also was wir wissen ist, dass wenn die Leute überlange Arbeitswochen leisten, wenn der Arbeitstag deutlich länger wird als 8 Stunden, dann explodieren die Unfälle, ja, die Fehlerquote explodiert, was ja auch die Produktivität drückt. Dann muss man am nächsten Tag nur ausbügeln, was man am Abend davor irgendwie falsch gemacht hat und so. Und also es gibt zum Beispiel für die, die es nachlesen wollen, es gibt von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, der Bauer, gibt es eine schöne Expertise, die sie mal für den Bundestag gemacht haben. Da wurde, ich glaube, auf Druck der FDP wurde schon mal drüber gesprochen, ob es nicht eine stärkere Arbeitszeitflexibilisierung geben soll. Und da haben diese Kolleginnen, die jetzt politisch, würde ich sagen, völlig unverdächtig sind, haben ganz klar dargelegt, der Forschungs-, also was die Forschung hergibt, ist das gesichert. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Unfällen, sinkender Produktivität und überlangen Arbeitszeiten, ne? Und natürlich auch einfach langfristigen Gesundheitsproblemen. Also Diabetes Typ 2 steigt die Gefahr, wenn man überlange Arbeitszeiten hat. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Muskel-Skeletterkrankungen, also alles geht durch die Decke sozusagen. Ja? Also von dem Hintergrund kann man sich wirklich fragen, ob eine adäquate Antwort auf den demografischen Wandel ist, die Leute noch länger arbeiten zu lassen. Ja? Also ich glaube, man müsste eher überlegen, wie kann denn sowas wie Arbeitsverhältnisse aussehen, die man auch möglichst lange machen kann, sozusagen, ja, damit man die Leute nicht verliert. Ja. Genau, also da kann man dann teilweise schon wirklich an der Rationalität dieser ganzen Debatte doch arg zweifeln, sozusagen. Ja. Und genau, ich
sehe das, dass wir so, genau, dass wir so kontrafaktische Scheindebatten haben, das erleben wir ja von der Arbeitgeberseite doch auch des Öfteren. Da denke ich jetzt gerade auch an das Thema Homeoffice beziehungsweise mobiles Arbeiten, wo ja jetzt auch gerade wieder die große Schraube zurückgedreht wird, wobei man eigentlich feststellen musste, die Leute haben, also die Produktivität ging bei mehr Homeoffice, bei den Jobs, wo das halt möglich ist, nicht nach unten, sondern eher nach oben, weil die Leute auf einmal halt nicht noch anderthalb Stunden oder zwei Stunden jeden Tag im Auto oder in der Bahn sitzen mussten, weil sie halt ihr Leben drumherum besser gestalten konnten. Und so klingt das halt auf so einer ähnlich irrationalen Ebene, weil man halt irgendwie meint, okay, kurzfristig kriegt man dann nochmal irgendwie mehr Kohle aus den Leuten rausgepresst. Kommt jetzt die nächste Debatte um die Arbeitszeit daher. Also das muss doch auch aus wissenschaftlicher Perspektive extrem frustrierend sein, wenn man irgendwie eine Daten- und Erkenntnislage hat, die das genaue Gegenteil von dem im Grunde genommen aussagt und auch prognostiziert, als das, was gerade politisch diskutiert wird, oder?
Also ich könnte es, glaube ich, auch ganz schön zeigen an den Feldversuchen, die es in einer Reihe von europäischen Ländern, also am prominentesten in Großbritannien, aber letztes Jahr auch in Deutschland, gab zur 4-Tage-Woche, also dass Leute, die erholter sind und Unternehmen, die da eine Arbeitszeitverkürzung verbinden mit Investitionen in neue Technologien, mit Verbesserungen der Arbeitsorganisation, dass die eben also in der Regel pro Stunde deutlich mehr leisten als früher sozusagen. Also darauf können wir vielleicht nachher nochmal zu sprechen kommen, aber ich finde, was da fast das schlagkräftigste Argument ist, wenn man sich mal anschaut, wie die historische Entwicklung war. Also Mitte des 19. Jahrhunderts sind wir irgendwie gestartet bei einer Arbeitswoche, die war über 80 Stunden lang und die ist bis Anfang der 1990er Jahre auf 38 Stunden gefallen. Also das, was tarifvertraglich im Schnitt sozusagen gilt in der Gesellschaft. Und nicht nur das, also wir haben nicht nur die Arbeitswoche eigentlich mehr als halbiert historisch, sondern wir haben auch die Teile der Bevölkerung, die erwerbstätig sind, teilweise reduziert. Also wir haben Kinderarbeit weitestgehend verboten, wir haben ein staatliches Rentensystem eingeführt. Früher gab es halt nur irgendwie Unterstützung durch die Familie oder die kirchliche Armenfürsorge, aber sowas wie ein Rentensystem, dass man sich zur Ruhe setzen konnte, gab es nicht. Das heißt, wir haben unser Erwerbspotenzial beschnitten und wir haben die Arbeitswoche mehr als halbiert. Und gleichzeitig würde ja kein vernünftiger Mensch zurück ins Kaiserreich wollen, in konsumtiver Hinsicht sozusagen. Also, und wie ist das zu erklären, dass wir ungleich wohlhabender sind als im Kaiserreich oder Mitte des 19. Jahrhunderts vor dem Kaiserreich sogar? Ja? Also das kann man ja in aller möglicher Hinsicht messen, also sowas wie Lebenserwartung, Kalorienversorgung. Also du kannst einen beliebigen Indikator ranziehen, uns geht's viel besser sozusagen. Ja? Und offensichtlich liegt es nicht daran, dass wir jetzt doppelt so lange arbeiten wie im Kaiserreich oder so, sondern es liegt daran, dass wir effizienter arbeiten. Und das hat sehr viel zu tun mit Fragen der Arbeitsorganisation, der Qualifikation der Beschäftigten, mit den Technologien, die eingesetzt werden. Aber schon der historische Vergleich legt ja nahe, das absolute Volumen an Arbeitsstunden pro Kopf, sagen wir auch mal, in einer entwickelten Volkswirtschaft ist nicht Maß des Reichtums, sondern Maß des Reichtums ist die Produktivität. Ja, und das geht ja auch im internationalen Vergleich. Also ich finde es eigentlich total bemerkenswert in der deutschen Debatte, dass, also in Griechenland wurde jetzt wieder eine 6-Tage-Woche ermöglicht sozusagen, also auch da gab es eine Flexibilisierung. Und auf einmal gibt es dann wirklich Leute, die dann Griechenland als Vorbild vorschlagen. Ne? Also irgendwie ist die Debatte dann geschiftet, ja, von die faulen Pleite Griechen, was total unfair war, weil die Arbeitsstunden schon immer viel länger waren, zu man sollte sich an den Vorbild nehmen. Und ich frage mich dann schon, also in Kolumbien und Mexiko werden zum Beispiel auch hunderte von Arbeitsstunden mehr pro Kopf geleistet im Jahr. Aber niemand würde ja in konsumtiver Hinsicht mit Leuten in Kolumbien tauschen wollen oder so. Also ich meine, das ist eine ganz verrückte Debatte. Ja, also eigentlich müsste man volkswirtschaftlich darüber reden, wie man die Produktivität möglichst dynamisch entfalten kann. Ja, und da wissen wir wiederum aus der volkswirtschaftlichen Forschung, dass Arbeitszeitverkürzung, jetzt kommt ein unschönes Wort, aber ich finde es ist doch prägnant, ja, als Produktivitätspeitsche wirken. Ja, also was damit gemeint ist, ist sozusagen, wenn die Arbeitswoche verkürzt wird, ja, dann müssen sich die Unternehmer mal genauer Gedanken machen, wie sie möglichst viel rausholen aus der einzelnen Arbeitsstunde. Ja, das heißt in der Regel neue Investitionen in arbeitssparende Technologien und können sich nicht einfach darauf verlassen, dass sie halt sehr günstig für Mindestlohn so viel Arbeit einkaufen können, wie sie wollen, sozusagen. Ja. Also in dieser Perspektive, wie können wir als Volkswirtschaft produktiver werden, würde ich sagen, sind eigentlich sowas wie Arbeitszeitverkürzung kann dann eine Schlüsselpolicy sein, sozusagen. Ja.
Jetzt will ich kurz den marxistischen Stinkstiefel spielen, weil die Argumente, die du bisher gebracht hast für die Arbeitszeitverkürzung, und natürlich ist es mir erstmal auch schwer sympathisch, weniger zu arbeiten, die laufen darauf hinaus, inwiefern weniger Arbeit Zeit am Ende doch produktiv sein kann fürs Kapital, weil besonders viel rausgeholt wird. Ist das nicht A, genauso krankmachend, schweißtreibend, wenn die Arbeitszeit zwar weniger ist, aber die Arbeit entsprechend verdichtet ist? Da will ich das nicht mal nicht nur behauptet haben und auch keine weitere Frage stellen, damit es nicht zu viele werden, sondern bei der bleiben, will ich nicht nur behauptet haben, sondern da kann man ja sehr ähnlich und eigentlich fast mit den gleichen Statistiken argumentieren, die du angeführt hast. Es wird heute weniger gearbeitet, aber es ist ja überhaupt nicht so, dass wir flächendeckend eine gesunde Landschaft hätten, sondern es ist ja umgekehrt so, dass die Arbeit ja momentan für ganz viele Leute ein wahnsinniger Stressor ist. Also dass die Arbeit so dicht ist, dass wir Burnouts und Depressionen arbeitsbedingte als ziemlich flächendeckende Phänomene dieser wunderbaren Arbeitswelt haben. Also besteht da nicht die Gefahr, dass wenn man nicht sehr grundsätzlich die ökonomischen Parameter umstülpt, vorsichtig auszudrücken, dass man eine Verkürzung der Arbeitszeit zwar erreichen kann, aber es am Ende das gleiche Elend ist?
Also ich meine, wenn man Marx ins Feld führt, dann bleibt mir wenig übrig, als zu sagen, ja, stimmt schon sozusagen. Ja, aber also vielleicht ein paar kleine Anmerkungen. Also das eine ist, wir arbeiten kürzer als jetzt, sagen wir mal, ein Kaiserreich. Trotzdem haben wir Krankheitsprobleme im Arbeitsmarkt. Und ich würde sagen, definitiv, also ich komme da auch vielleicht noch ausführlicher drauf, aber erstmal würde ich sagen, naja, unsere Lebenserwartung und der Gesundheitszustand in der Bevölkerung ist schon noch besser sozusagen. Also ich glaube, der historische Vergleich würde jetzt dieses Argument, kürzere Arbeitszeiten führen zu gesünderen Beschäftigten, würde das nicht brechen, sozusagen, sondern also die Leute waren schon fertig, die sind halt dann oft irgendwie um 40 gestorben oder so. Also das war auch in gesundheitspolitischer Hinsicht nicht gerade erbaulich. Aber was auf jeden Fall stimmt, ist, wir haben eine massive Explosion der insbesondere der auf der aufgrund von psychischen Erkrankungen anfallenden Krankheitstage. Also ich glaube, ich habe letztens eine Statistik gesehen von 1998 bis 2018, glaube ich, also so über zwei Jahrzehnte, ist irgendwie insgesamt sind die Krankentage um 31% gestiegen und die aufgrund psychischer Erkrankungen haben sich verdreifacht. Ja. Also da ahnt man ja schon, da ist was los, sozusagen. Ja. Und da gibt es Handlungsbedarf. Ne? Und wenn man sich anschaut, was sind die großen Stressoren, ich glaube, dann sieht man sehr schnell, das sind solche Dinge wie Veränderung der Arbeitsorganisation. Also ein Stichwort wäre zum Beispiel diese indirekte Arbeitssteuerung. Du hast nicht mehr einen Vorarbeiter, die sagt, du musst das und das machen. Und wenn es nicht klappt, dann ist es auch sein Problem, irgendwie eine Lösung dafür zu finden, wenn zum Beispiel jemand ausfällt oder so, sondern du hast jetzt den Zustand, dass Leute verantwortlich gemacht werden für ihr Arbeitsergebnis, eher projektförmig arbeiten und damit gesagt, du und dein Team, ihr müsst halt in zwei Monaten das und das geliefert haben und wie ihr das macht, ist halt eure Sache, das erhöht die Autonomie, aber gleichzeitig, wenn man keine Kontrolle hat über die Ressourcen, die man zur Verfügung hat, also zum Beispiel, wie viele Kolleginnen in dem Projekt arbeiten, dann sorgt es halt für solche irren Sachen, wie dass Leute runtergehen, ausstempeln, wieder hochgehen und weiterarbeiten und undokumentierte Überstunden machen, um irgendwie dieser Arbeitslast nachzukommen. Also es gibt Veränderungen in der Arbeitsorganisation, die in diesen Treiber sind, sozusagen ein Stressor, wie du gesagt hast. Und das andere wäre aber auch tatsächlich die Digitalisierung. Also jetzt muss ich sagen, als jemand aus der Technikfolgenabschätzung, digitale Technologien kannst du so oder so einsetzen. Also es gibt auch Unternehmen, die schalten halt ihre File- und Mail-Server am Wochenende und ab 20 Uhr ab. Und die Leute sind entspannt am Wochenende, weil sie halt nicht erreichbar sind. So. Aber so wie die Digitalisierung in der Regel genutzt wird, Da gibt es auch eine sehr schöne DGB-Befragung dazu. Sagen ungefähr 10%, sie werden entlastet, 40% sagen, es ändert sich nichts und 50%, also eine deutliche relative Mehrheit zumindest, sagen, nee, ist alles höhere also Arbeitsverdichtung, mehr Aufgaben, Multitasking, Entgrenzungsprobleme und so weiter und so fort. Ja. Also das ist auch ein riesen Stressfaktor. Ja. Und das Ergebnis ist eben, wenn man sich mal unterm Strich anschaut, die Leute leisten pro Arbeitsstunde deutlich mehr als vor 3, 4 Jahrzehnten oder 2 Jahrzehnten. Ja. Aber gleichzeitig sind sie deutlich öfter krank. Ja. Und jetzt kann man sich fragen, wie verhalten sich Arbeitszeiten dazu oder Arbeitszeitverkürzung, die Forderung danach. Ich würde erstmal sagen, wenn die Leute so viel mehr pro Arbeitsstunde leisten und ihre Bruttostundenlöhne nicht mitgehalten haben, auch das kann man sehen, ja, dann wären ja Arbeitszeitverkürzungen bei vollem Lohnausgleich eben auch eine Art und Weise, das weiterzugeben, dass sie so viel mehr pro Stunde arbeiten und vielleicht, und das ist jetzt das wichtige gesundheitspolitische Argument, vielleicht, wenn die den fünften Tag frei, also den fünften Tag der Woche frei hätten, eine 3-Tage-Wochenende hätte, würden sie auch nicht so oft krank werden. Und das sieht man auch tatsächlich in den Studien. Also es gab eine große privatwirtschaftliche Studie in Großbritannien. Was sie da gemacht haben, da, also es war freiwillig, die Unternehmen haben einfach gesagt, wir wollen es ausprobieren. Es waren fast 3000 Beschäftigte, die von diesem Versuch abgedeckt wurden. Und das Leitmodell war das sogenannte 180-100-Modell. Also 100% Bezahlung oder Lohnausgleich, 80% Arbeitszeit, also 32-Stunden-Woche als Ziel und 100% Leistung. Ja, also derselbe Umsatz, kein Personalausgleich. Ne? Und da haben wir uns dann zum Beispiel massiv gefragt, ja, das ist ja Arbeitsverdichtung, also genau wie du angesprochen hast, ist das denn so sinnvoll? Ne? Und das Verrückte war, wir konnten tatsächlich beobachten, dass die Beschäftigten, die einen zusätzlichen Tag frei die Woche hatten, dass die Krankentage massiv zurückgegangen sind, dass ihre subjektive Einschätzung positiv war, dass sie jetzt gesünder sind als davor, mental wie physisch. Auch so klassische Burnout-Indikatoren sind deutlich zurückgegangen. Da geht es um so Sachen wie Schlafprobleme, Angst vorm Job und solche Geschichten. Ja. Und dann haben wir sie wirklich noch so head-on befragt. Habt ihr den Eindruck, eure Arbeit hat sich intensiviert? Und jetzt kommt das Verrückte. Dann hat ein Drittel gesagt, ja, unsere Arbeit ist intensiver geworden. Wir müssen ja dasselbe leisten, nur in weniger Zeit. Ein Drittel hat gesagt, hat sich nicht geändert. Und ein Drittel hat gesagt, nee, ist sogar leichter geworden, die Arbeit. Ja. Und es war für uns ein total verrückter Befund. Und wir haben uns dann gefragt, ja, aber wie kann denn sowas kommen sozusagen? Die Leute leisten das gleiche wie früher. Die Unternehmen hatten leicht steigende Umsätze, trotz Arbeitszeitverkürzung. Ja. Und manche sagen, es ist sogar leichter geworden als davor. Und unsere Beobachtung war, je besser die Beschäftigten eingebunden wurden in die Art und Weise, wie Arbeitszeitverkürzungen umgesetzt wurden, desto eher war das Ergebnis, dass sie tatsächlich den Arbeitsprozess auch so umgestalten konnten, dass er zwar effizienter war, aber sie trotzdem weniger belastet hat, sozusagen. Und das hat dann eben zu einem Gesamtbild geführt, wo die Leute so ein völliges disparates Bild haben, ob sie eine Arbeitsintensivierung wahrnehmen, aber sich auf jeden Fall gesünder fühlen und weniger krank sind, sozusagen. Und ein Beispiel, ich gebe nur mal ein Beispiel, weil das klingt ja erstmal so verrückt. Die Leute leisten mehr, sozusagen, aber sind trotzdem erholter. Ja? Und meine zwei Lieblingsbeispiele, außer man investiert halt in Prozessautomatisierung, Chatbots und so weiter. Meine zwei Lieblingsbeispiele der Arbeitsorganisation sind, man weiß aus der arbeitswissenschaftlichen Forschung, jedes Mal, wenn man in einem Arbeitsvorgang unterbrochen wird, braucht man mehrere Minuten, um dann wieder richtig reinzufinden. So, ja. Also man verliert Produktivität. Und gleichzeitig haben wir eine Arbeitswelt, die extrem reich an Ablenkungen ist. Also dauernd klingelt das Telefon, jemand klopft an der Tür, es ist irgendwie das Teams, meldet sich, eine Mail kommt rein, im schlimmsten Fall ist da noch das eigene Handy im Spiel, wenn man ehrlich ist und so. Und dauernd sind irgendwelche Ablenkungen und so. Und eine ganze Reihe von diesen Unternehmen, die eine 4-Tage-Woche eingeführt haben, mit vollem Lohnausgleich oder ohne Personalausgleich, die haben dann gesagt, okay, wir machen so vormittags keine Meetings, keine Telefonate, keine Mails, kein nichts. Ihr macht einfach Arbeit sozusagen, ja, ohne Ablenkung. Und was man sehen konnte, war dann, dass deutlich mehr Prozesse abgearbeitet wurden, also zum Beispiel in der klassischen Sachbearbeitung mehr Fälle bearbeitet wurden und die Leute trotzdem danach gesagt haben, hey, das war kein so anstrengender Vormittag. Ja, also da kann man sich schon teilweise fragen, warum ist unsere Arbeitswelt so irrational eingerichtet? Und das andere war, wo Arbeitszeit eingespart wurde, ohne dass es die Arbeit intensiviert hat, war Meetings. Also Meetingskultur, Riesenthema sozusagen. Und die Faustregel war immer Anzahl der Meetings halbieren, Länge der Meetings halbieren, indem man eine klare Tagesordnung hat, indem man wirklich konzentriert halt tagt. Und das dritte war, die Anzahl der Teilnehmer an den Meetings halbieren. Also das Ziel war sozusagen, die Stunden, die man pro Woche in Meetings zubringt, auf ein Achtel bringen. Ne? Und das war dann auch so eine Maßnahme, wo Leute dann am Ende der Woche gesagt haben, ich habe jetzt in 4 Tagen das geschafft, weil ich früher in 5 Tagen gemacht habe und ich fühle mich eigentlich nicht gestresster, sozusagen. Also ich glaube, da gibt es so gewisse Evidenzen und ich glaube aber, nur um das kurz abzuschließen, es gibt auch Bereiche natürlich, wo ich sagen würde, es geht nicht. Also ganz klassisch wäre jetzt Pflege oder auch so wo ErzieherInnen oder so. Da weiß ich jetzt nicht, wie man neue Technologien investiert oder weniger Meetings mit den Kids macht. Also genau, das ist halt schwierig.
Ja. Ja, ich musste gerade sofort wieder an den schönen Satz denken, another meeting that should have been an email, also ein weiteres Meeting, das auch eine E-Mail hätte sein können. Die Tendenz, relativ sinnlose Meetings zu machen, nur um vorzuführen, dass man irgendwas gemacht hat oder ob man irgendwas gemacht hat oder um sich irgendwie zu versichern, dass irgendwie alle irgendwas machen oder dass da noch alle da sind, manchmal so gefühlt. Das ist ja schon in klassischen Bürojobs doch sehr verbreitet. Ich muss gestehen, auch mir ging das schon ab und zu mal in meinem Erwerbsleben so oder halt irgendwelche Gremien, wo man halt hin muss, aber eigentlich passiert da nicht so richtig was. Aber ich finde tatsächlich nochmal 2 Aspekte in dem, was du jetzt erzählst, auch sehr spannend. Zum einen, was so ein bisschen wissenschaftlich-methodisches, dass so eine quantitative Erhebung, also das mit den großen Zahlen, wo Leute irgendwas in Zahlen angeben, auf einer Skala, was weiß ich nicht, alles so diese klassischen Umfragen, die man häufig hört, also jetzt vor allem auch für die Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, die da halt so in diesem wissenschaftlichen Bereich nicht so drin stecken, dass Ergebnisse daraus doch häufig sehr, sehr stark von der Interpretation und dem weiteren Drumherum abhängen. Deswegen hättest du es nicht ausgeführt, hätte ich schon gefragt, wurde da bei diesem komischen Ergebnis mit, ja, einem Drittel ging super, einem Drittel ging so wie vorher und einem Drittel ging es damit schlechter, wurde da auch nochmal qualitativ reingeschaut, also wurde nochmal mit einzelnen Leuten gesprochen, um so rauszufinden, woran jetzt ihre Eindrücke lagen. Da hast du ja auch schon ein bisschen was ausgeführt. Das finde ich tatsächlich so wissenschaftsmethodisch wichtig, da immer so ein bisschen das Auge auch drauf zu haben und nicht nur zu sagen, hier guck, diese Zahl sagt dies und das, sondern da steckt ja auch mehr dahinter. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt, was beim Thema Arbeitszeitverkürzung ja gerne völlig kreuz und quer durcheinander geschmissen wird, gerade wenn man dann aus der wissenschaftlichen Fachdebatte rausgeht und dann in die politische Debatte eintritt, geht es jetzt um eine Reduzierung der Arbeitstage. Also der Klassiker bei der 4-Tage-Woche ist ja häufig nicht, dass die Leute weniger arbeiten sollen, sondern sie sollen die gleiche Arbeit nur an einem Tag weniger machen. Versus das ganze Thema, eine echte Arbeitszeitverkürzung wäre ja etwas, wo man tatsächlich am Ende in der Woche weniger Stunden arbeitet, aber weil es sonst für viele Leute gar nicht funktionieren würde, das gleiche Geld bekommt. Und ich glaube, da können wir dann jetzt auch schon so ein bisschen zu unserer letzten Frage auch für heute kommen. Und zwar der Aspekt, gerade du, der sich damit jetzt wissenschaftlich beschäftigt, aber halt auch im gewerkschaftlichen, politischen Rahmen. Was wären so deine Punkte, die du halt auch Gewerkschaften bei dem Thema mitgeben würdest? Weil wenn ich jetzt so an die letzten, ja, es sind jetzt im Grunde genommen schon die letzten 15 oder 20 Jahre vielleicht zurückerinnere, gab es lange Zeit so das Bild, okay, Arbeitszeitverkürzung ist überhaupt gar kein Thema, weil die Leute wollen lieber mehr Einkommen haben. Jetzt haben wir aber in den letzten 10 Jahren, glaube ich, immer mehr Tarifverträge gehabt, die Arbeitszeitverkürzungselemente hatten. Also jetzt keine großen, wir machen halt irgendwie nur noch 30-Stunden-Woche als Vollzeit, sondern solche Elemente wie, okay, anstatt eines Zusatzgeldes kannst du dir alternativ auch 3 zusätzliche Urlaubstage holen. Oder auch tatsächlich gezielte Elemente für Leute, die halt Angehörige pflegen müssen und so, wo sie zusätzliche Möglichkeiten haben, freie Tage zu bekommen und damit de facto eine Arbeitszeitverkürzung bei gleichem Lohn zu haben. Insofern ist ja auch diese Entwicklung ganz spannend. Hast du da auch mal so ein bisschen nachgeschaut, wie sich das da auch tarifvertraglich entwickelt hat? Oder ist es schwierig, da auch so ein bisschen tiefer reinzugehen?
Ja, also erstmal kann man festhalten, was du auch schon gesagt hast, ist ja richtig. Also es gibt zum Beispiel das Tarifarchiv der Böckler-Stiftung und die kriegen einfach sehr, sehr viele Tarife zugesandt und machen dann so Auswertungen darüber. Was wird alles geregelt? So. Und man kann einfach feststellen, also fast 30 Jahre lang gab es eine völlige Stagnation. Ja? Und dann ist ja die EVG eingestiegen in diese Fragen von Wahlmodellen. Ja? Also die Eisenbahnergewerkschaft, ja? Dann hat die IG Metall nachgezogen mit dem T-Zug, also dem tariflichen Zusatzentgelt, das man eben auch tauschen konnte und so weiter. Ja? Und dadurch ist ein bisschen Bewegung in die Debatte gekommen. Ja? Und was mein Kenntnisstand ist, ist, dass insbesondere im Bereich der Metall und auch der Bahn dieses Wahlmodell sich einer sehr großen Beliebtheit erfreut. Also ich habe gehört von jemandem aus der EVG, 80% der Beschäftigten ungefähr würden das in Anspruch nehmen. Ja, also wirklich eine deutliche Mehrheit. Ja. Und auch der T-Zug war ja erstmal an Bedingungen gebunden, ja, war dann aber relativ beliebt. Und jetzt ist es ja zunehmend so, dass die Arbeitgeber darauf bestehen, dass der T-Zug als Zeit genommen wird, sozusagen, eben um so ein bisschen die konjunkturelle Flaute abzupuffern, sozusagen. Also da tut sich extrem viel. Es ist natürlich auch ein Bereich, wo man mit Arbeitgebern leichter reden kann. Ne? Also im Prinzip sagt man ihnen so, ihr habt ja eben Volumen zu verteilen und jetzt gebt ihr den Beschäftigten noch ein bisschen Zeitautonomie, wollt ihr lieber mehr freie Zeit und zusätzliche freie Tage, ja, oder wollt ihr mehr Geld? Ja? Für sie kostet es ja erstmal nichts. Ja? Und jetzt wäre das erste Polemische, was man sagen könnte, naja, die Zeitzeit ist bereits erfunden, sozusagen. Dafür braucht man jetzt eigentlich nicht tarifpolitische Regelungen, dass Leute auf Geld verzichten, um mehr freie Zeit zu haben, ja, in gewisser Weise. Ja. Und es ist halt auch wieder was, wo man sich fragen kann, wenn man gerade so über die Runden kommt und eine massive Teuerungskrise hat, ja, werden dann die unteren Lohngruppen wirklich die Freiheit haben zu sagen, ich habe eine Zeitpräferenz, ja, oder werden sie nicht sagen, ich brauche halt die Knete, sozusagen. Und in der Hinsicht ist es natürlich viel attraktiver eigentlich zu sagen, kollektive Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich, weil dann hat man halt beides, ja. Das war ja auch historisch so. Also es gab immer Lohnerhöhung und Arbeitszeitverkürzung, nicht oder, sozusagen, ja. Wir sind halt jetzt noch bei einem oder, ne. Ich meine, wenn man da so ins Kleingedruckte schaut, gibt es trotzdem ganz interessante Entwicklungen, also solche Sachen wie, dass dann teilweise die Arbeitszeit abgesenkt werden kann, aber was Jahressonderzahlungen anbelangt, wird man trotzdem noch als Vollzeitbeschäftigter behandelt. Das ist jetzt gerade in der Industrie gar nicht so uninteressant, sozusagen, ob man als Teilzeitkraft behandelt wird oder Vollzeit. Oder auch solche Sachen wie, dass es Wahlmodelle gibt, wo das Entgelt, auf das man verzichtet, eigentlich weniger wert ist als die Anzahl der Tage, die man bekommt. Also auch da drückt sich dann so eine leichte Zeitpräferenz aus. Ja. Also da kann man schon auch tarifpolitisch so im feinen Schrieb sozusagen einiges machen. Ja. Ich glaube, und also deine Frage war ja, was will ich anderen GewerkschafterInnen mitgeben, sozusagen. Ja. Ich glaube, es gibt aber auch, also auch wenn der Gegenwind gerade stark ist, aber ich glaube, alles, was in der Arbeitswelt geregelt werden muss, ist letztlich ein Tauziehen zwischen Beschäftigten und Arbeitgebern sozusagen. Ja, also letztlich haben da halt, also genau, versuchen halt beide in verschiedene Richtungen ihren Stich zu machen. Ich würde schon nochmal hervorheben wollen, es gibt auch im Bereich kollektiver Arbeitszeitverkürzung einiges an Fortschritten. Also im Prinzip haben wir jetzt Jahrzehnte sehr wenig von dem Thema gehört. Auch und insbesondere, weil die Ost-West-Angleichung ja bei der IG Metall damals so in die Hose gegangen ist, sozusagen. Also es war ein großer Konflikt, der ging verloren und danach war die Puste so wirklich raus aus der Arbeitszeitdebatte. Und da gibt es gerade zum Beispiel riesige Fortschritte. Also sehr, sehr viele Betriebe in den neuen Bundesländern gleichen jetzt an die 35-Stunden-Woche an und haben da so Stufenmodelle, wie sie dorthin kommen. Also da gibt es kollektive Arbeitszeitverkürzung. Keine DGB-Gewerkschaft, unsolidarisch und so weiter, aber die GDL hat ja auch eine Arbeitszeitverkürzung erreicht für die Schichtbeschäftigten. Im Nahverkehr hat zum Beispiel auch Verdi in Baden-Württemberg eine Arbeitszeitverkürzung erreicht, also jetzt nicht direkt auf eine 4-Tage-Woche, aber wenigstens um 1,5 Stunden, glaube ich. Ja. Also es gibt im Vergleich zu den Jahren von, sagen wir mal, 1995 bis 2015, gab es eigentlich in den letzten Jahren viel mehr Bewegung als davor. Ja. Und ich glaube, die Gewerkschaften werden gut beraten, das Thema Arbeitszeitverkürzung, Kollektive nicht aus der Hand zu geben. Alleine schon, weil es jetzt immer mehr, du hattest es ja auch kurz angesprochen, immer mehr Unternehmen gibt, die sagen, wir bieten eine 4-Tage-Woche an und dann ist es so eine Mogelpackung mit 4x9-Stunden-Tagen oder sowas oder 4x10 im schlimmsten Fall. Ja. Und ich glaube, die Gewerkschaften, also wenn es schon eine Debatte um eine 4-Tage-Woche gibt, ja, dann sollte man als Gewerkschaften auch in die Reihen intervenieren und sagen, eine 4-Tage-Woche heißt aber selbstverständlich 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich und notwendigen Personalausgleich. Und ich glaube, da würde man, also es gibt ja auch eine Befragung von der Böckler Stiftung, die zeigt, über 80% der Beschäftigten in Deutschland wünscht sich eine 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich. Ja. Das heißt, es ist eine populäre Forderung. Und ich glaube, da könnte man als Gewerkschaften auch wieder so seinen Nutzwert sozusagen beweisen. Also wenn ich, da haben wir noch eine kurze Zeit für einen kleinen historischen Rückblick auf die 5-Tage-Woche.
Ja, okay. Ja, machen, ja, aber ich will kurz intervenieren, weil während wir sprechen, habe ich von Timo, Betriebsrat bei Wohlhaupter und Ehrenamtlicher bei mir im Kreisverband Esslingen-Göpping, Grüße raus an Timo, den Screenshot bekommen von der Tagesschau. Da ist nämlich, während wir reden, veröffentlicht worden, die IG Metall rückt von 4-Tage-Woche ab. Ja. Also die IG Metall streicht angesichts der Konjunkturflaute ihre Forderung nach einer 4-Tage-Woche mit vollem Lohnausgleich. Die Debatte, ob die Deutschen genug arbeiten, dürfte damit aber nicht abreißen. Jetzt hast du nochmal Argumente geliefert, warum du es auch gut findest, wenn die nicht abreißt. Ich wollte nur kurz das einbringen, dass das wirklich gerade die Zeichen auf was anderem stehen und sich leider das auch in den gewerkschaftlichen Forderungen niederschlägt und auch hier wieder mit Bezugnahme auf allerlei shady Studienlage. Also mein persönlicher Liebling, auf den hier die Tagesschau verweist, ist das Arbeitgebernahe Institut Deutsche Wirtschaft, IW, mal wieder. Diesmal haben sie keine Presseerklärung rausgegeben, sondern sie haben wirklich eine Studie veröffentlicht, dass die 4-Tage-Woche sehr schädlich ist für die deutsche Wirtschaft. Und was ist dabei dann die Grundlage? 94% der befragten Unternehmen haben angegeben, dass eine flächendeckende Einführung der 4-Tage-Woche mit vollem Lohnausgleich zu einem Verlust an Wertschöpfung führen würde. Also die Unternehmen gefragt, und das ist dann der Indikator dafür, dass es auch so ist. Das nur am Rande, jetzt aber gerne zur historischen Ausführung.
Aber vielleicht noch ganz kurz zu diesem, die IG Metall verabschiedet sich von. Also ein Beispiel auch für den Kampf um kollektive Arbeitszeitverkürzung, der leider erstmal nicht erfolgreich war, zumindest nicht vollumfänglich, war ja, dass in der letzten Stahlrunde in NRW von der IG Metall tatsächlich eine 32-Stunden-Woche gefordert wurde, mit dem sehr guten, wie ich finde, Argument, Wasserstoffreduktionsanlagen, also grüner Stahl, bräuchte pro Tonne Stahl weniger Arbeitsstunden und man sollte die grüne Transformation nicht auf den Schulter der Kolleginnen austragen, sondern man sollte halt dann, was gut für die Umwelt ist, auch in was verwandeln, was gut für die Beschäftigten ist. Ja? Also es gibt ja auch im Bereich der IG Metall eigentlich gute Gründe, an der Forderung festzuhalten. Und was eigentlich wirklich ein bisschen unglücklich ist, wir haben ja ein historisches Vorbild. Also bei VW in Wolfsburg wurde ja Mitte der 90er Jahre auch schon eine 4-Tage-Woche eingeführt und die galt für rund ein Jahrzehnt ungefähr, ja, eben um Beschäftigung zu sichern, ja, statt Beschäftigung abzubauen. Und es ist eigentlich eine Tragik, dass in Zeiten von einer massiven industriellen Krise, ja, die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung so wenig hochgehalten wird als eine Möglichkeit, Beschäftigung zu halten. Und wenn ich Seminare habe mit Vertrauensleuten der IG Metall, dann sprechen die das sehr offensiv an, ja, und die würden sich eher wünschen, dass es vielleicht eine Presseerklärung weniger gibt für, also es gab ja eine unsägliche zu Rüstung und dass man ja damit Beschäftigung halten kann und so weiter, ja, und vielleicht eine mehr für lieber 4-Tage-Woche statt Rüstung. Also die sagen dann original solche Dinge wie, statt dass ich einen Schützenpanzer baue und 5 Tage arbeite, will ich doch lieber 4 Tage arbeiten und SWU zusammenschrauben. Ja? Und die Kollegin kann ich sehr verstehen. Also insofern sollte man da vielleicht auch IG Metall intern noch mal ein bisschen in Diskussion gehen, wo die Prioritäten liegen, industrie- und wirtschaftspolitisch. Aber kommen wir noch mal zurück zum DGB, der diese Diskussion ja schon mal geführt hatte und sich dann in den 1955, glaube ich, ging es ja los mit diesem Kampf um die 5-Tage-Woche. Und warum ich gerne darauf zurückkomme, ist, also ich dachte immer, die frühe BRD, das sei so die Hochzeit der Gewerkschaftsbewegung gewesen. Also die hätten vor Kraft kaum laufen können, der Organisationsgrad war riesig, überall gab es Tarifbindungen, überall gab es Betriebsräte und man eilte halt von Erfolg zu Erfolg und die 5-Tage-Woche war halt eine dieser Erfolge. Und das Spannende ist aber, dass eigentlich die Idee in der frühen Bundesrepublik in der strategischen Krise war. Also teilweise sank der Organisationsgrad, es sank auch die Tarifbindung, es gab weniger Betriebsräte, ne? Und es kam zu so einer, was man in der Forschung nennt, Entstandardisierung der industriellen Beziehungen. Also immer mehr prekäre Beschäftigung, würde man heute sagen, sozusagen hat sich durchgesetzt. Ne? Das Lohnniveau ist erodiert. Und in der Situation hat der DGB gesagt, wir setzen jetzt auf 5-Tage-Woche. Und die Reaktion der Basis war sehr negativ erstmal. Ganz viele von denen haben gesagt, nee, wir wollen bezahlte Überstunden machen. Unsere Löhne sind so schlechter. Und ihr redet über Arbeitszeitverkürzung. Spinnt ihr völlig, sozusagen. Ja. Und der DGB hat damals gesagt, nee, wir machen dieses Thema, weil mit dem Thema Arbeitszeit kann man als Gewerkschaft beweisen, dass wir den Arbeitsmarkt als Ganzes gestalten können. Also das, was wir dann kennengelernt haben als Normalarbeitsverhältnis. Also, dass man eben so eine 5-Tage-Woche, 8-Stunden-Tage etablieren kann. Und es sei der Hebel zur Vollbeschäftigung. Und wenn man Vollbeschäftigung erreichen würde, dann könnte man die Arbeitgeberverbände vor sich hertreiben, Tarifbindung hochtreiben und ein bisschen mutiger als Gewerkschaften auftreten, weil man ja eine bessere Verhandlungsposition hat, sozusagen. Ja. Und der DGB musste das erstmal in seiner Mitgliedschaft auch durchargumentieren. Also da gab es dann wirklich sehr viel gewerkschaftspolitische Bildungsarbeit zu diesem Thema. Ja. Und ich finde es deswegen so interessant, weil in gewisser Weise wir immer noch also jetzt wieder mit dieser Frage konfrontiert sind, wie kommen die Gewerkschaften wieder in die Offensive sozusagen? Also da fallen so Stichworte gewerkschaftliche Erneuerung und so weiter. Ne? Also wie kommt man wieder voran? Und ich glaube, das Thema Arbeitszeit hat historisch bewiesen, dass es wie wenig andere Themen mobilisierungsfähig in Belegschaften ist, ne? Dass man damit eben auf dem Arbeitsmarkt die Kräfteverhältnisse zugunsten der Beschäftigten verschieben kann. Und was vielleicht auch nicht uninteressant ist, dass es ein Thema ist, wo man auch Tarifkonflikte in die Gesellschaft tragen kann. Also der Konflikt um die 5-Tage-Woche, auch um die 35-Stunden-Woche, das fand ja nicht nur in den Betrieben statt. Da gab es Künstler, die sich solidarisiert haben, die Kirchen haben sich solidarisiert, die Politik hat sich solidarisiert, sogar Sportvereine haben gesagt, wir wollen mehr ehrenamtliche Trainer und so weiter. Ne? Und ich glaube, es gibt eigentlich wenig tarifpolitische Forderungen, die so breit gesellschaftlich anschlussfähig ist, natürlich auch zu feministischen Bündnissen, zur Umweltbewegung und so weiter. Und ich glaube, also wenn wir was lernen wollen aus den historischen Kämpfen um Arbeitszeitverkürzung, dann ist es A, man braucht einen langen Atem und es sind dicke Bretter sozusagen, ja. Und B, es ist aber eine Chance, als Gewerkschaftsbewegung zu zeigen, dass man zu was gut ist sozusagen, ja. Und genau, das wäre, glaube ich, so die eine Message, die ich gerne den KollegInnen nahebringen würde, darüber vielleicht nochmal ein bisschen nachzudenken. Genau.
Peter, findest du nicht auch, dass das schon ein super Schlusswort fast an der Stelle ist?
Auf jeden Fall. Philipp, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich gehe davon aus, du wirst noch öfter in gewerkschaftlichen Kreisen unterwegs sein. Wir werden uns also wiedersehen. Vielen Dank, dass du heute gekommen bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Auch meinerseits vielen lieben Dank an den Philipp. Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß oder habt neue Erkenntnisse mitgenommen hier beim Zuhören oder Zuschauen beim Arbeitszeit-Podcast der DGB Region Stuttgart. Wir hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ciao!
Arbeitswelt-Podcast, ein Podcast der DGB Region Stuttgart, Redaktion Peter Schad und André Fricke.